Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist im Studio. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Polizist angeklagt, der massenhaft Waffen gehortet hat. Außerdem ist er Teil eines Netzwerks, das im Verdacht steht, staatsgefährdende Gewalttaten geplant zu haben. Wir berichten gleich über den Prozessauftakt. In Berlin sind jahrzehntelang Pflegekinder vom Jugendamt zu Pädophilen gegeben worden. Der Skandal soll aufgearbeitet werden. Auch darüber berichten wir. Und außerdem schauen wir kurz nach dem Mauerfalljubiläum mal an die ehemalige innerdeutsche Grenze. Viele kleine, ehrenamtlich betriebene Regionalmuseen stehen vor dem Aus. Vor dem Landgericht Schwerin hat heute ein Gerichtsprozess begonnen gegen einen Polizisten, der illegal große Mengen an Waffen, Munition und Sprengstoff gehortet haben soll. Angeklagt ist der 49-jährige Marco G. Er war Mitglied der Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamts von Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem soll Marco G. eine Internet-Chatgruppe mit Namen Nordkreuz mitbegründet haben, die sich auf einen Krisenfall oder Zusammenbruch des deutschen Staats vorbereitet. Ich habe kurz vor der Sendung mit unserer Reporterin vor Ort in Schwerin, mit Katharina Elzner, gesprochen. Frau Elzner, welche Vorwürfe hat denn die Anklage heute vor Gericht gegen den Polizisten erhoben?
Ja, konkret geht es darum, dass der Angeklagte eben Munition gebunkert haben soll, insgesamt mehr als 55.000 Schuss und darunter eben auch Munition, die in Deutschland dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterliegt und laut Staatsanwaltschaft eigentlich nur an Polizeibehörden und Streitkräfte verkauft wird. Und dazu haben die Ermittler eben bei Marco G. auch zahlreiche Waffen, Blendgranaten und Sprengkörper gefunden. Und was auch interessant ist, eine Maschinenpistole der Marke Uzi mit einem Schalldämpfer, die laut Staatsanwaltschaft schon im Dezember 1993 in Brandenburg gestohlen wurde. Und all diese Punkte summieren sich eben zu der Anklage, dass Marco G. gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffengesetz und das Sprengstoffgesetz in zwei Fällen verstoßen haben soll.
Also 55.000 Schuss Munition, eine gestohlene Waffe, Blendgranaten und anderes. Wie ist er da rangekommen?
Ja, das wird im Prozess wahrscheinlich nochmal genauer ermittelt werden. Klar aber ist, und das ist wiederum aber auch Teil eines anderen Verfahrens, dass drei SEK-Beamte und ein ehemaliger Beamter seit 2012 eben kontinuierlich Munition aus den Beständen des Landeskriminalamtes in Mecklenburg-Vorpommern gestohlen haben soll und eben Marco G. zugeschustert haben soll.
Und was ist über die Motive bekannt?
Ja, die Motive, also man muss dazu sagen, Marco G. ist seit Anfang 2016 Gründer der sogenannten Nordkreuz-Gruppe. Er hat sie damals selber mit ins Leben gerufen und hat dort etwa 40 Mitglieder versammelt, die eben ein Weltbild teilen. Das sind sogenannte Prepper, also Menschen, die sich auf Kriege und Krisen, Katastrophen vorbereiten, auf einen sogenannten Tag X, weil sie davon ausgehen, dass die Bundesrepublik Deutschland an einem bestimmten Tag ihr Gewaltmonopol verlieren wird. Und diese Prepper, zu denen eben auch sich Marco G. selber zählt, wollen sich auf diesen Tag vorbereiten, um eben ihre Familien zu schützen und sich selber. Und die horten dann eben Lebensmittel, Wasser und eben auch Waffen und Munition.
Diese Prepper, die sind ja wohl auch sehr heterogen. Also es gibt Verschwörungstheoretiker, aber auch wohl an der rechtsextremen Szene sind die zu finden. Weiß man da genaueres, zu welcher Art Prepper der Angeklagte gehörte?
Noch nicht so viel. Konkret gibt es in Mecklenburg-Vorpommern auch eine Kommission, eine sogenannte Prepper-Kommission, die damals von dem CDU-Innenminister Lorenz Kaffier ins Leben gerufen wurde, um eben genau diese Fragen zu beantworten. Wer ist da drin? Was für ein Weltbild haben die? Und wie gefährlich sind die eventuell auch? Und eigentlich sollte diese Kommission schon letztes Jahr einen Abschlussbericht dazu vorlegen. Das hat die Kommission aber auch noch nicht getan und verschiedene Medien sind da auch hinterher und haben Das Ministerium, das Innenministerium hier in Mecklenburg-Vorpommern auch auf Herausgabe dieses Dokumentes verklagt. Das Innenministerium sagt aber nein, wir wollen noch die Ermittlungen des Generalbundesanwalts dazu abwarten, weil diese Erkenntnisse sollen dann in den Abschlussbericht einfließen.
Der Angeklagte Marco G., das haben Sie auch erwähnt, ist Mitbegründer dieser Internet-Chat-Gruppe mit Namen Nordkreuz. Zwei andere Mitglieder dieser Chatgruppe sind ja angeklagt, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat geplant zu haben. Was für ein Licht wirft das auf diese Internet-Chatgruppe? Was ist über die noch bekannt?
Ja, die beiden sind eben Teil der Ermittlungen des Generalbundesanwaltes. 2017 ist der auf die beiden gestoßen, die eben Teil der Nordkreuz-Gruppe sind und auch mit Marco G. eben Teil dieser Gruppe sind. Und der Generalbundesanwalt soll bei den beiden, das ist ein Anwalt und ein Polizist, ebenfalls aus Mecklenburg-Vorpommern, soll bei den beiden eine Liste gefunden haben mit Vertretern des politisch linken Spektrums. Und diese Liste sollen die beiden eben aufgestellt haben, um im Fall einer Krise die in Anführungszeichen Chance zu nutzen, ihre politischen Feinde zu töten.
Und inwieweit ist Marco G. da drin verstrickt? Ist das klar?
Das ist noch nicht klar, wobei heute bei dem Prozessauftakt sein Anwalt, also sein Verteidiger, auch nochmal gesagt hat, dass der Generalbundesanwalt Marco G. wohl entlastet habe und er explizit eine Beteiligung an diesen sogenannten staatsgefährdenden Gewalttaten nicht, dass er nicht Teil davon ist.
Wie ist der Angeklagte Marco G. am ersten Prozesstag denn aufgetreten, Frau Elzner?
Relativ selbstsicher. Also er kam in Hand- und Fußfesseln in den Saal, beziehungsweise wurde von zwei Polizisten auch begleitet. Und wenn man manchmal solche Prozesse beobachtet, sieht man ja Angeklagte, die sich Ordner oder Jacken vors Gesicht halten, um nicht gefilmt oder fotografiert zu werden. Marco G. ist aber so vor die Presse und vor die Zuschauer getreten, hat auch hinauf zu der Empore geschaut, wo eben die Zuschauer saßen, nickte einigen auch zu. Und sein Anwalt sagt, dass Marco G. wohl aus Selbstüberschätzung gehandelt habe und die Zeit in der U-Haft, in der er seit Juni 2019 ja sitzt, genutzt habe, um nachzudenken. Marco G. sei ein geachteter Beamter, der nur die Grenzen zwischen legalem und illegalem Handeln verwischt habe. So hat das sein Anwalt heute erklärt.
Beobachtungen von Katharina Elzner aus Schwerin vom Prozessauftakt gegen den Polizisten, Waffensammler und sogenannten Prepper Marco G. Es ist eine Horrorvorstellung, die in Berlin wahr geworden ist. Jugendämter gaben Pflegekinder in die Obhut von pädophilen Pflegevätern, die diese jahrelang sexuell missbrauchten. Die Mitarbeiter der Jugendämter bemerkten es nicht, sie schauten bewusst weg oder sie förderten dies sogar. Hier im Deutschlandfunk haben wir vor einigen Monaten schon mal darüber berichtet. Ein Skandal ist das, der seit einiger Zeit wissenschaftlich untersucht wird. Ein erster Zwischenbericht legt jetzt nahe, dass diese Praxis länger üblich war als bislang gedacht. Und mit der Entschädigung der Betroffenen tut sich der Berliner Senat allerdings äußerst schwer. Claudia van Laak hat recherchiert.
Sie kommt nur schleppend voran. Die Aufarbeitung eines Vorgangs, den Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres zynisch, menschenverachtend und ungeheuerlich nennt. Seit Ende der 60er Jahre bis Anfang der 2000er gaben mindestens zwei Jugendämter Kinder und Jugendliche in die Obhut von pädosexuellen Tätern. Diese kassierten Pflegegeld und missbrauchten die Kinder. Völlig unklar ist der Umfang des Skandals. Um wie viele Täter handelt es sich, um wie viele Opfer? Namentlich bekannt sind ein bereits verstorbener Täter und drei Betroffene. Mit zweien konnte der Deutschlandfunk sprechen. Sie wollen anonym bleiben.
Körperliche Züchtigung, indem er einen geschlagen hat. Die Devise war gewesen, er schlägt den Teufel in uns, nicht uns, sondern den Teufel. Und halt der sexuelle Missbrauch, der mit 6 Jahren dann angefangen hat.
Ich gehe als Geschädigter durch mein gesamtes Leben durch. Ich kriege keinen einzigen Fuß irgendwo hin. Vom Anfang bis zum Ende ist man in den Stich gelassen worden. schlicht und ergreifend einfach in Stich gelassen worden.
Für die Vermittlung von Pflegekindern an Pädophile ist in erster Linie der mittlerweile verstorbene Pädagogikprofessor Helmut Kentler verantwortlich. Er setzte sich für die Legalisierung von Sex mit Minderjährigen ein und war als Gutachter für den Berliner Senat sowie verschiedene Jugendämter tätig. Kentler war persönlich bekannt mit dem mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäter Fritz H., langjähriger Pflegevater der beiden Betroffenen. In ihrem Zwischenbericht für den Senat stellen die Forscher eklatante Gesetzesverstöße fest. Das System der Westberliner Pflegekinderhilfe sei intransparent und uneinheitlich gewesen. Wolfgang Schröer, Professor am Institut für Sozialpädagogik der Uni Hildesheim, kritisiert, die missbrauchten Pflegekinder seien weder angehört noch beteiligt worden.
Das Kinder- und Jugendhilfegesetz schreibt explizit die Beteiligung der jungen Menschen zum Beispiel in der Hilfeplanung und das Wunsch- und Wahlrecht vor.
In den nächsten Monaten werden die Wissenschaftler Akten der Jugendämter sichten und Zeitzeugen befragen. Höchst unwahrscheinlich, dass sich die für den Skandal verantwortlichen Mitarbeiter der Berliner Jugendämter den Fragen der Forscher stellen werden, würden sie sich doch selber damit belasten. Eine gerichtliche Klärung der Vorgänge wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben. Die Staatsanwaltschaft hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren inzwischen eingestellt. Berlins SPD-Bildungssenatorin Sandra Scheres findet scharfe Worte für den gesamten Vorgang, zeigt Mitgefühl für die Betroffenen.
Dass sie in Isolation gelebt haben und dass die Kinderrechte nicht geachtet worden sind und dass sie nicht daran beteiligt worden sind, sozusagen, wo sie untergebracht worden sind. Und wenn Kinder gebrochen werden, dass es sie ihr ganzes Leben lang begleitet und dass da psychische Probleme mit verbunden sind oder auch Auswirkungen auf den Lebenslauf der Jugendlichen hat und auf das aktuelle Leben. Ich glaube, das ist logisch.
Empathie der Senatorin, allerdings wenig konkrete Unterstützung. So sehen es zumindest die vom sexuellen Missbrauch Betroffenen, die anonym bleiben wollen.
Hilfe ist nicht vorhanden. Hilfe kommt auch nicht. Hilfe wird auch nicht kommen. Das Beste, was diese Menschen tun, ist halt einfach, heiße Luft rauslassen. Einfach heiße Luft rauslassen. Wir werden ihnen helfen, wir werden ihnen helfen, das aufzuarbeiten. Wir werden ihnen das... Nix.
Warum es keine unbürokratische Hilfe gibt für die zwei namentlich bekannten Betroffenen? Bildungssenatorin Scheres verweist auf rechtliche Zwänge. Die Vorgänge seien verjährt.
Dass ich natürlich alles das tun kann und auch in Anführungszeichen nur tun kann, was den rechtlichen Rahmen angeht.
Widerspruch kommt vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung. Johannes Wilhelm Röhrig fordert den Berliner Senat explizit auf, die zwei Betroffenen unbürokratisch zu unterstützen. Schließlich trage der Senat die politische Verantwortung für diesen Skandal.
Hier verbietet sich's einfach, die Einrede der Verjährung vorzutragen, beziehungsweise auf fehlende Finanzmittel und Haushaltstitel im Berliner Haushalt hinzuweisen.
Wo ein politischer Wille ist, da findet sich auch ein Weg, so der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung gegenüber dem Deutschlandfunk.
In Berlin sind jahrzehntelang Pflegekinder in die Obhut von mindestens einem Pädophilen gegeben worden, Claudia van Laak berichtete. Der 9. November ist noch nicht so lange vorbei, der 30. Jahrestag des Mauerfalls, an dem die friedliche Revolution in der DDR, an die erinnert wurde und der Untergang der DDR erinnert wurde. Doch nicht nur in Berlin, wo die ganz große Show am Brandenburger Tor stattgefunden hat, wurde an dieses frohe Ereignis der deutschen Geschichte erinnert. Auch entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zelebrierten etliche kleinere Grenzlandmuseen diesen 9. November. Wenn allerdings nicht gerade ein Jubiläum ansteht, ist vielen dieser Museen der Regionalgeschichte nicht so zum Feiern zumute, denn es geht ihnen schlecht. Irene Zudona berichtet.
Wir brauchen Geld, wir brauchen Menschen, die sich einbringen wollen, die diese ehrenamtliche Arbeit mitleisten wollen. Und zwar geht es da nicht um Führungen in dem Museum, sondern es geht um so banale Dinge wie Buchhaltung, wie Marketing. Das sind alles Dinge, die im Moment durch eine Handvoll Leute gemacht wird und deren Altersschnitt liegt bei 69,4. Das ist unser Problem. Wir sind zu wenige, überaltert.
Bedauert Museumsleiter Uwe Oberdiek. Außerdem zähle der Förderverein derzeit nur 26 Mitglieder. Das Museum in Bad Sachsa bietet eine kleine Ausstellung. Gezeigt werden hier unter anderem Fluchtversuche aus der DDR, die immer perfektionierteren Grenzzäune mit Stacheldraht, Minen und Selbstschussanlagen. Es wird gezeigt, was die Trennung vor allem für den Südharz und seine Bewohner bedeutete. Gerade aber die kleinen regionalen Grenzlandmuseen seien wichtig, um die leidvolle Teilung Deutschlands zu verstehen, die für Jahrzehnte bittere Realität war, sagt Museumsleiter Oberdiek.
In diesem Museum hier, das ist ein regionales Museum, wird regionale Geschichte abgebildet. Und regionale Geschichte ist etwas, mit der sich Menschen identifizieren können. Das ist so etwas wie die Wurzel eines Baumes, die regionale Geschichte, die Herkunft. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns in unserer Nation, in Niedersachsen, im Landkreis Göttingen, damit schwer tun, das so zu werten.
Schaut man nach Sachsen-Anhalt, ein ähnliches Bild. Auch im Grenzmuseum Sorge im Oberharz zählt die Vorsitzende Inge Winkel derzeit nur 15 Vereinsmitglieder. Zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung sei das Interesse etwas gestiegen. 5 Bewerbungen lägen auf ihrem Tisch. Und erstmals seit 15 Jahren habe der Verein Fördergelder bekommen. 34.000 Euro von der Landesverwaltung Halle für die Sanierung des maroden Grenzturmes. Die Anträge dafür auszufüllen wäre der reine Wahnsinn gewesen. Weiter nördlich im Landkreis Lüchow-Dannenberg finden sich die Grenzmuseen Schnakenburg und Göhr. Hinter beiden Häusern stünde zwar ein sehr engagiertes, aber auch sehr kleines Team von Ehrenamtlichen, so der Museumsverbund Lüchow-Dannenberg. Der Förderverein Grenzmuseum Böckwitz-Zichery in Sachsen-Anhalt stand Anfang des Jahres sogar kurz vor dem Aus. Christa Zabel wuchs im thüringischen Sülzheim auf, nur wenige Kilometer von der niedersächsischen Grenze entfernt. Anlässlich des 9. November besucht sie das Grenzmuseum in Bad Sachsa. Als die 75-Jährige durch die Museumsräume geht, bleibt sie immer wieder andächtig stehen. Die DDR-Zeiten sind auf einmal wieder ganz präsent.
Weil viele Jahre man mit so vielen Einschränkungen leben musste. Es gab viele kulturelle Dinge, die ich gerne miterlebt hätte im Westen. Also jetzt... Ich traf mich gar nicht zusammen. Ich bin ein ganz großer Udo Jürgens-Fan. Und das war immer mein Traum, an einem Konzert dabei zu sein. Also seit Merci Cherie war Udo Jürgens für mich die Person und hat mich immer beeindruckt. Und da habe ich so gedacht, wenn du das doch bloß mal erleben könntest.
Vor allem für die jüngere Generation seien solche Museen unersetzbar, fügt die gelernte Krankenschwester noch hinzu. Museumsleiter Uwe Oberdiek und der Verein in Bad Sachsa fühlen sich im Stich gelassen. Das Museum lebt ausschließlich von Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Im vergangenen Jahr betrugen diese gerade einmal 600 Euro. Staatliche Förderungen? Fehlanzeige. Das läge aber auch daran, dass man zuweilen gar nicht wisse, wo und wie man welche Anträge stellen könne. Hilfe bekäme der Verein in dieser Frage keine. Die Ehrenamtlichen seien manchmal schlichtweg überfordert, gesteht Uwe Oberdiek. Wer in die Zukunft schauen wolle, der müsse aber wissen, was in der Vergangenheit passiert sei.
Und das Thema der deutschen Teilung ist eins, das ja nicht nur national zu bewerten ist, sondern es ist ein internationales Thema. Denn die deutsche Teilung war gleichzeitig die Teilung der Welt in zwei Lager. Wir dürfen das nicht aus dem Auge verlieren, dass Europa bis 1989 in eine westliche und eine östliche Hemisphäre getrennt war, die sich mit Waffen gegenüberstand in einer Form, die geeignet gewesen wäre, diese Welt 21 Mal zu vernichten.
Damit die Vergangenheit des geteilten Deutschlands lebendig bleibt und nicht nur in den Geschichtsbüchern steht, sollten auch die regionalen Grenzmuseen erhalten bleiben.
Ich empfinde es nicht als passend, dass man nur an einigen wenigen Standorten wie in einer Leuchtturmprojektförderung dieses Thema angeht. Es ist für mich ein frommer Wunsch, dass man uns in ähnlicher Weise begünstigt, wie das auch mit großen Projekten in Thüringen, ich rede jetzt vom Museum in Teistungen, wie das dort ist. Das fehlt mir hier und ich kann eigentlich nur sagen, für mich ist das eine frustrierende Erfahrung, die wir im Moment machen, dass regionale Geschichte nicht mehr unterstützt oder gefördert wird.
Findet das Grenzlandmuseum Bad Sachsa nicht bald neue Vereinsmitglieder, dann geht diese Ära wohl zu Ende.
Mehrere Regionalmuseen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze sind gefährdet, Irene Zudona berichtete.
Und das war's von Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten hören Sie Campus und Karriere. Da geht es unter anderem um staatlichen Islamunterricht in Hessen als Alternative zu einer Kooperation mit dem umstrittenen Islamverband DITIB. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.